Dann waren es noch nicht Ruinen. Laodicea war in der Antike eine der reichsten Städte im römischen Imperium. Die Stadt war verkehrsgünstig im Schnittpunkt von verschiedenen Handelsstraßen gelegen. Vielleicht erinnern wir uns daran, an dieser Postroute von Ephesus, Smyrna nach Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und eben Laodicea. Also genau so ist die Postroute gegangen, sind die 7 Gemeinden, die eben extra angesprochen werden. Es ist die Nachbarstadt von Hierapolis. Und die kennen wir vielleicht, vielleicht haben die einen sogar schon Reisen gemacht. Der Ort, bekannt als Pamukkale, wunderschön. Dass wir sagen, oh, dort würde ich auch gerne ein bisschen chillen, ein bisschen wellnessen. Heisse Thermen hat es dort gegeben. Und Laodicea hat neben dieser Touristenattraktion, was etwa 10 km Luftlinie weg ist, bedeutende Wirtschaftskraft gehabt. Gute Umsätze haben das Bankwesen gestützt und in Fahrt gebracht. Und der Cicero hat empfohlen, wenn man denkt, wie gross das römische Imperium war, hat er gesagt, man soll seine Geschäfte über Banken in Laodicea abwickeln. Also wenn etwas sicher war, dann sind es Banken in Laodicea. Weitere Wirtschaftszweige waren auf einem erstaunlichen Entwicklungsstand. Die Goldschmiede konnten extrem reines Gold schmelzen und wunderbaren Schmuck herstellen. Und dann hat es auf dem Markt Schafe gegeben und die hatten eine Wolle, die so schimmrig violett-schwarz war. Und die Designer von dieser Zeit haben daraus Stoffe gemacht und sie natürlich auf dem Laufsteg für die solvente Kundschaft von dieser Zeit parat gemacht. Auch medizinisch war Laodicea fortschrittlich unterwegs, besonders in der Augenheilkunde. Es hat nämlich das sogenannte phrygische Pulver gegeben, das im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus exportiert wurde, die Augensalbe, wo der Jesus im Text später darauf zurückkommt. Und die wirtschaftliche Vielfalt hat einerseits angenehme Folgen. Wenn man dort daheim ist, wenn man vielleicht sogar Bürger ist von Laodicea und es geht der ganzen Stadt gut, dann geht es natürlich auch der Gemeinde in Laodicea gut. Und sie sagt von sich sogar, dass es ihr gut geht. Aber, und häufig kommt das Aber, das ist immer bei den spannenden Geschichten so, das gesellschaftliche Umfeld hat eben auch Auswirkungen auf das geistliche Leben, können wir uns vorstellen. Und es hat geistliche Auswirkungen auf die christliche Gemeinde in Laodicea, die sehr selbstbewusst ist. So der Eindruck. Es läuft alles gut, wir haben keine Fragen. Bei anderen Gemeinden sagt Jesus dieses eine oder andere, das vielleicht nicht so gut läuft, und es ist den Gemeinden vor allem schon bewusst. Sie da sagen, uns geht es gut. Das ist ihr Motto, ihre Meinung, ihre Sicht über sich selber. Man könnte sagen, vielleicht ist es sogar zu ihrer Identität geworden. Kritik perlt an und ab. Und man hat den Eindruck, dass parallel zum materiellen Vermögen eine ungesunde, ja unverschämte Selbstsicherheit Gott gegenüber wächst. Und das sehen wir in der Geschichte einerseits und vielleicht auch in unserem Leben. Dass man dann dort, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir es im Griff, es geht so gut, zwar am Anfang schon noch dankbar sein, aber plötzlich, es geht so gut, wir machen es eigentlich schon nicht schlecht, oder? Und erst, wenn vielleicht wieder Dauer kommt, merken wir, oh stopp, es geht ja gar nicht um uns. Nicht wir können es gut. Wir sind reich und bestens versorgt. Uns fehlt nichts. Zitat. Es ist unverschämt, was sie Jesus am Richter so entgegengeben, auf einmal, oder? Und jetzt, die Diagnose von Jesus, die tönt natürlich ganz anders. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beiden werdet. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ich habe noch nie so wüst geredet in einer Predigt, aber eigentlich heisst das, unterm Strich, ihr seid zum Kotzen. Das sind nicht unsere Worte, sondern die Worte vom Richter. Laodicea, sage es noch einmal, bekommt als einzige von allen Gemeinden kein Lob. Die anderen 6 Gemeinden bekommen alle mindestens Lob und Smyrna und Philadelphia bekommen sogar nur Lob. Laodicea hat nicht so viel Grund zu sagen, uns fehlt nichts, wir haben es im Griff. Wenn wir jetzt davon ausgehen, auf der Zeitachse, dass es nicht nur um die Gemeinden im ersten Jahrhundert geht, sondern dass es vielleicht auch noch quasi für die christliche Kirche durch die Zeit ist. Müsste es das schon zu denken geben, weil dann wäre ja Laodicea quasi die letztliche christliche Kirche oder die Kirche mit den letzten Christen, bevor Jesus wiederkommt. Und über das sagt Jesus nichts Gutes. Wollen wir uns darauf einlassen? Oder sagen wir, hey, jetzt habe ich mich die ganze Woche schon auf so viel einlassen müssen. Jetzt werde ich mich am Sonntag noch auf etwas so einlassen. Jetzt werde ich eigentlich erquickt werden. Und es wäre jetzt schöner, wenn der Psalm 23 kommt oder was auch immer. Lassen wir uns darauf ein und fragen wir uns, ob es auch bei uns einen Bereich gibt, wo Jesus würde sagen, hey, da ist es lauwarm. Vielleicht stellt er es als Frage. Er sagt, könnte es sein, dass es da nicht im Ganzen so heiß ist, wie es am Anfang war. Stellen wir uns vor, wie das diesen erfolgswöhnten Christen in Laodicea ist gegangen, wo sie die Rollen überkommen und das lesen. Vielleicht haben sie eingeladen, weil das Buffet doppelt so fett deckt. Weil sie sagen, wow, wir bekommen einen Brief von Johannes. Eine riesige Festversammlung. Und dann stehen sie die Rollen auf. Und dann kommt das. Es passt so nicht zu dem, was sie erwartet haben. Es kann sein, dass sie einfach einmal überschauen und einmal schweigen und denken, das kann doch nicht sein. Es ist doch rundum gut. Es fehlt uns doch nicht. Was fehlt uns? Was meint der Jesus damit? Und indem sie den Blick hierher tun, landen sie genau dort, was Jesus gerade sagt. Heisse Quelle hat ja so in sich, dass sie heiß zum Berg auskommt. Man kann sich sogar die Finger verbrennen, man kann sogar Herdöpfel schwellen, was auch immer, wenn man nahe genug ist. Und dann kann man drin baden, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, und dann kühlt es immer mehr ab. Und jetzt haben sie wieder schon zuerst, aha, was Jesus meint. Wenn nämlich das Wasser die Strecke zurückgelegt hat und in Laodicea ankommt, ist es eben nicht mehr angenehm heiß, entspannend. Es ist aber auch nicht kalt, wo es im Sommer erfrischend wäre, sondern es ist lauwarm. Jesus malt ihnen vor Augen, was sie in ihrem Alltag wahrnehmen. Also ihre Realität in einem Satz, taff. Das kann eigentlich nur Jesus und der Heilige Geist. Er sagt, ihr habt einen heissen Anfang genommen. Auf eurem Glaubensweg, in eurem Leben. Aber irgendwann ist seid ihr lau geworden. Und das Geheimnis von der Urgemeinde, wo es nachher heisst in der Apostelgeschichte, sie sind im hohen Ansehen gestanden bei der Bevölkerung, das war von einer brennenden Retterliebe geprägt. Und offenbar war da nicht mehr viel zu spüren davon in Laodicea. Saft. Kraftlose Mittelmäßigkeit hat geherrscht, Unverbindlichkeit, wo alles und nichts aussagt. Und das wird von Jesus angeprangert und kritisiert. Wir können sagen, so wie lauwarmes Wasser zu nichts mehr zu brauchen ist, hat die christliche Gemeinde in Laodicea, und jetzt haben wir immer noch in den Klammern, hat die letzte Gemeinde, bevor Jesus wiederkommt, was verloren? Ihre Bedeutung, ihre Strahlkraft, ihr Zeugnis, ihre Botschaft, ihren Nutzen, ihre eigentlich von Gott gewollte Identität verloren. Offenbar hat sie den materiellen Reichtum, das eine Ross, das sie darauf gesetzt haben, nicht beflügelt. Es heisst nie, dass sie die grössten sozialen Institutionen hatten, die Christen je hatten. Hätte ja können sein. Wäre doch eigentlich folgerichtig gewesen, wenn sie noch so heiß wären. Sie sagten, hey, wir haben die Möglichkeiten, wir investieren, wir wollen doch das Beste für sein Reich. Das heisst nichts. Und es heisst auch nicht, dass eine klare christliche Haltung, eine klare Motivation, das Evangelium weiterzugeben, die Gemeinde geprägt hat. Lau. Lau warm. Also ihre bemerkenswerten Ressourcen heissen auch lauwarm werden. Der Befund von Jesus über den Zustand von Laodicea lässt kein Spielraum. Es gibt also Stellen, wo man noch sagen könnte, ja, aber wir können es noch so auslegen oder wir können es noch so sehen. Wenn man diesen Zusammenhang und diesen Vers runterzunimmt, dann könnte man es noch in diesen Zusammenhang stellen und so. Da ist es einfach, hey, Jungs und Mädels, ich finde euch. Genau. Jetzt sind wir in Davos. Leider keine heissen Quellen. Es wäre das nicht cool. Irgendwo in Hawaii-Bucht hängen, wenn noch eine heisse Quelle entspringen. Aber wir sind regelmäßig umgeben von Schnee und Eis. Und ich habe mir das vorgestellt, ja, was könnte es für uns heissen? Sonst denken wir, ja, die in Laodicea und Laodicea, wir sind ja nicht mehr, kennen wir vielleicht alle, also reden von zu mir. Was heisst das vielleicht für uns in Davos? Und ich denke, könnte es sein, dass Jesus die Lauheit von Laodicea bei uns in diesem Schnee- und Eisgebiet mit mangelndem Profil könnte vergleichen? Und uns das könnte vorwerfen? Also wer in Davos Winter unterwegs ist, ohne an den Schuhen und den Rädern ein klares Profil zu haben, der lebt gefährlich und der wird eigentlich auch nicht ernst genommen. Man schmunzelt über Touristen, die schon bleiben stecken, oder, weil sie mit der Summe nicht kommen. Und dann schaut man die Autonummer an und denkt, ah ja. Die Christen in Laodicea haben ihre Berufung aufgegeben, haben sich ihrer Umgebung angepasst, statt dass sie leicht und salzig waren, statt dass sie einen Unterschied gemacht haben. Einen Unterschied, der etwas kostet. Einen Unterschied, den man bemerkt. Einen Unterschied, der nicht immer angenehm ist. Sie sind lau und unnütz worden für die Sache vom Evangelium. Die Frage ist jetzt zuerst positiv. Wo sind wir heute noch heiss unterwegs? In dieser Landschaft. Wo können wir sagen, mal, es hat uns immer noch gepackt, das, was Jesus gesagt hat und er gemeint. Und auch wenn ich nicht mehr Landratspräsident bin, aber ich gebe wieder Vollgas in diesem Jahr. Entschuldigung. Was auch immer für uns dran ist. Sind wir noch, wo sind wir noch so dran, dass Jesus sagen würde, hey, well done. Die Kraft ist zwar klein, aber ich habe eine Tür auf da, nützen. Philadelphia zum Beispiel. Wo versuchen wir heute noch, auf eine gute Art der Stadt Bestes zu suchen? Wo sind wir noch nicht entmutigt? Wo sind wir nicht lau? Überleg euch das schnell ein bisschen. Es gibt garantiert etwas. Es gilt natürlich bis aber ins Albulatal, nicht nur zu Davos. Und darüber aus. Und wo geht es darum, dass wir heute ja niemandem Wetter auf die Füße stehen? Dass wir ja nicht zu fest anecken wollen. Dass wir ja nicht noch wieder eine Sendung befürchten müssen, wo jemand, der nicht gut recherchiert hat, ja, es ist so ungebig, oder? Statt dass man es vielleicht als Chance sehen würde, aber das wäre ein anderes Thema. Wo tun wir den Zeitgeist und seine Prägung gar nicht mehr prüfen? Wo wir geistgeleitet können, eine Gegensteuer geben können. Können sagen, hey, und da habe ich ein Profil bekommen. Und das will Gott, dass ich es einsetze. In meinem Umfeld, dort, wo ich bin. Wo sind wir nicht so unterwegs, wie wir als Christen dürften unterwegs sein? Dass wir für Davos, für unser Land das Beste suchen. Nicht überall. Manchmal haben wir auch Tendenz, merken, wir sind überall Fachleute, nur weil wir Christen sind. Das ist nicht meine. Aber dort, wo uns Gott begabt, dort, wo er uns herstellt, dort, wo wir Einfluss haben. Wo sind wir dort zurückhaltend worden? Wo sind wir vielleicht zu träge worden? Jetzt sind mal die anderen dran. Ich mache jetzt mal ein Päuschen, ich muss mal lernen, Nein sagen. Ich gebe mich gerade nicht mehr so rein und exponieren mache ich mich schon gar nicht. Ich muss mich schon genug im Job exponieren. Wo sind wir profillos geworden? Und bräuchten unbedingt, und jetzt müssen wir schnell zurückdenken an das Zeugnis von Thomans, wo sie wunderbar nach eurem OM-Einsatz Retirement, das erzählt haben von den Pneuen, die abgemacht sind und statt dass man sich zurückzieht, neu aufgummiert werden und mit Profil wieder losgeht. Wo ist das nötig? Zurück zu Laodicea. Jesus kommt eigentlich als Richter dort am Anfang der Offenbarung, aber er ist nach wie vor der gute Hirte. Und er bringt als guter Hirte drei Korrekturen an. Kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Also genau das, was ich meine. Sie heigen es. Sie sind mindestens besser als die in Ephesus oder Philadelphia in diesem Bereich. Genau das sagt er, Leute, es ist nicht so, wie ihr es meint. Und wenn es nicht so ist, wenn ihr nichts habt im Moment, also ich will noch gar nicht einreden, das will ich auch noch gesagt haben. Vielleicht seid ihr philadelphisch unterwegs. Das ist gut, fahrt weiter. Und vielleicht kennen wir jemanden, der in Laodicea wohnt. Oder eben, vielleicht können wir selber in die Situation noch mal lau werden. Und dann wollen wir daran denken. Ich, Jesus, bin der Herr über alle Ressourcen. Ich verfüge darüber und entscheide, wem ich was anvertraue. Glauben wir das? Ehren wir Jesus als den Geber der Gabe? Oder sagen wir, vor allem Interesse haben wir an der Gabe? Das reicht uns eigentlich. K. kauft euch weiße Kleider statt euch schwarze Designerklamotten, wo ihr da habt. Denkt daran, dass es darum geht, letztlich, dass euer Name im Himmel geschrieben ist, dass ich, Jesus, euer Erlöser bin, dass das Heil von mir kommt, dass es um die inneren Werte geht und nicht um einen Catwalk vom Zeitgeist, um die Erweckung eurer Herzen. In Ephesus hat es geheißen, dass ihr zurückkehrt zu der ersten Liebe. Es geht ein bisschen in dieser Richtung da. Und kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Ausgerechnet wir, die Salbe exportieren. Die Leute aus der ganzen Welt kommen, weil wir so eine gute Salbe haben. Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Nicht euer phrygisches Pulver verleiht euch den notwendigen Durchblick. Sondern ich werde euch und eure Mitmenschen ans Ziel bringen, wenn ihr euch weiter darauf einlassen. Ich bin der Heiland, nicht euer vermeintlicher Reichtum. Und statt dass Jesus jetzt kommt und mir meine unangenehme Spannung auflöst und die gottlose Bevölkerung von Laodicea richtet, so wie der Jonas unterwegs war Richtung Ninive, und Gott erbarmen hat, löst er jetzt eben nicht unsere Spannung auf im Moment, sondern er sagt uns, wo wir sollen umkehren. Wo wir uns nicht der Welt angleichen sollen. Nicht lau werden, sondern wieder neu in Liebe und Wahrheit Profil haben und Flagge zeigen. Vielleicht können wir das anhand von einem Bild illustrieren. Wir sind eben zu Davos. Fällt jemandem etwas auf? Entspricht das der Realität? Nicht, oder? Also wir wissen es doch zusammen. Also erstens, und es ist doppelt verkehrt. Erstens ist der Himmel unten und das Wasser oben. Und zweitens ist es noch die falsche Richtung. Also eigentlich wäre es so. Das wäre die Realität. Und jetzt der Link. Der Paulus schreibt einst an die Korinther, dass wir als Christen, und das gilt nicht nur für die in Korinth, sondern auch für die in Laodicea und für die in Davos, dass wir als Christen berufen sind, Botschafter zu sein. Was macht ein Botschafter? Der wird gesendet mit einer Mission. Oder? Also es ist nichts Eigens oder nicht viel Raum zum Eigens, inhaltlich in der Art vielleicht schon. Aber eigentlich steht der für etwas Grösseres, was hinter ihm ist. Wir sind berufen, Botschafter zu sein von etwas Grösserem. Und von was? Es heisst dort in diesem Brief an Korinther, nämlich von dieser Botschaft, dass sich die Menschen mit Gott versöhnen sollen. Also das ist die grösste Botschaft, die es gibt. Und wenn das Originale so aussieht, dann sollen wir es so gut wie möglich, wie wir es können, weitertragen, spiegeln. In Laodicea hat es aber im übertragenen Sinn etwas so ausgesehen. Das ist gespiegelt worden. Und wenn das wahrgenommen wird von den Leuten, die Christus nicht kennen, dann denken die, was ist das für eine Botschaft? Hat es auch vielleicht eine grosse Kirche gehabt? Haben vielleicht grosse Klepp gefahren? Keine Ahnung, was dort in war. Aber was machen die eigentlich anders? Was haben die eigentlich anders als wir? Wir auch schon haben. Brauchen wir nicht. Sie tun nicht die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln. Sie nehmen ihren Auftrag nicht wahr. Und wenn Jesus, der Hirt und der Richter, der Lamm und der Leu, unser Freund und unser Arzt ist, dann legt er den Finger dort drauf, wo es krank ist, logisch. Nicht mit dem Ziel, sie fertig zu machen, uns fertig zu machen, sondern zu sagen, hey, die sind da, für meine Botschaft weiterzugeben. Und seine Intention, seine Idee ist, er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wie können wir denn lau werden und etwas widerspiegeln, das gar nicht dem Original entspricht? Und wenn wir das Bild so vor Augen haben, dann ist es vielleicht sofort klar, um was es geht. Dass man seine Botschaft möglichst unverfälscht, eben nicht lauwarm, weitergeben. Wir sind auf der Zielgerade. Was sind seine Motive von Jesus? Einmal mehr die Liebe. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Und wenn wir das anschauen, dann merken wir, dass es vielleicht wirklich etwas mit unserer Zeit zu tun hat, wo wir da sind. wo hat die Zurechtweisung, wo hat eine Erziehung noch einen positiven Touch? Das muss mich doch niemand zurechtweisen. Und Erziehung? Nein, das schränkt die Entwicklung ein von dem Kind. Ja, nicht. Aber Liebe und Wahrheit, oder anders gesagt, dort, wo Jesus uns zurechtweist und erzieht, das kommt aus seiner Liebe raus. Er möchte nicht, dass wir am Bösen oder irgendeinem Engel des Lichts Tor und Tür öffnen und dabei Schaden nehmen, sondern er macht dieses einmaliges Angebot. Und das ist jetzt ganz wichtig für dort, wo wir das Gefühl haben, nein, jetzt muss ich schon wieder, was muss ich jetzt auch noch? Er bietet uns an, dass wir nichts anderes müssen, als die Tür aufzutun. Und er kommt da rein, weil er ist, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Oder? Aber er kommt nicht mit dem Rambock. Das ist ein Angebot. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, was gehört mit dieser Welt, wo es so irr und wirr und hyperpoppig und weiss ich was ist? Gehören wir seine Stimme noch? Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich oder sie hören meine Stimme, die meinen. Und, das finde ich genial für uns Davoser, die so sportaffin sind, es geht auch um einen Sieg. Es ist schon verrückt, oder? Im Skifahren geht es um Hundertstelsekunden. Da werden Medaillen verteilt aufgrund von Hundertstelsekunden. Beim Bob wegen Tausendstelsekunden. Aber wenn es um das geht, was im Leben wirklich darum geht, das, was bleibt, er möchte, dass wir durchhalten und den Sieg erringen. Und alle, die das tun, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Gibt es jemanden, der jetzt im Moment das Gefühl hat, er sitzt mit Jesus schon auf dem Thron? Hand auf. Gut. Es kommt besser. Das ist das, was wir eingeladen sind dazu. Das ist unsere Zukunft. Alle, die durchhalten, allen ist das zugesagt, auch wenn es sich im Moment ganz anders anfühlt und mich vielleicht fragen, wo bin ich auch noch, wo habe ich die falsche Ausfahrt genommen, wie soll ich eh wieder zurückkommen auf das Ziel. Durchhalten sei es während dem Rest von Corona, sage ich jetzt mal. Durchhalten bei so unmöglichen Berichterstattungen, und das ist wahrscheinlich erst der Anfang, wo man noch nicht weiss, was es für Konsequenzen wird haben. Durchhalten bei den Sachen, die wir in unserem persönlichen Erleben im Moment anstehen und sagen, wie soll das nur kommen? Sage ich wieder nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Durchhalten. In der Offenbarung heisst es immer wieder, wer überwindet. Wenn ich Guckerbach gehe, mit den älteren Leuten habe, dann heisst es etwa noch, wieder können wir noch ein älteres Lied singen. Da heisst es zum Beispiel, Harre meine Seele. Wir wissen schon nicht mehr, was Harre heisst, oder? Ausharren, darunter bleiben. Vom Urtext her. Dort, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Das ist leicht. Und das Joch, das er meint, das ist aus zwei Plätzen bestanden. Und er kommt mit uns mit und bietet uns an, mitzuziehen. Dort, wo wir den Karren im Dreck nicht mehr rausbringen können. Nehmen wir uns im Moment noch Zeit für die drei Fragen. Und wenn es nur für eine reicht, ist schon gut. Wo bin ich gefährdet, laut zu werden? Oder wo bin ich schon? Und wo ist es? Im wahrsten Sinne vom Wort notwendig, dass ich wieder Profil habe. Dass ich retired werde von ihm. Und eben nicht als reiss die am Riemen, reiss die zusammen, sondern wir müssen nur die Tür auftun. Er bietet uns an, er macht es mit uns. Wer ist Herr über mein Herz? Wer hat Deutungshoheit über all das, was manchmal wie ein Tsunami reinkommt. Ich glaube, Hamburg ist im Moment gerade über 4 Meter höher als normal, der Sturm. Schon in Gang, wo der da auch noch kommt. 4 Meter hohe Wellen. Manchmal geht es im Herzen so, dass wir sagen, pff, Tsunami im Herz. Sind es meine Gefühle? Ist es irgendein Lebensbereich, der dominant ist worden? Oder ist es der Heilige Geist, wo ich doch eigentlich will, dass es ist? Bin ich auf Kurs zum Ziel? Oder lasse ich mich ablenken? Von was? Von was lasse ich mich gefangen nehmen? Von weltlichen, vergänglichen Sachen? Wo gebe ich in diesen 100 Sekunden mehr Gewicht als am eigentlichen Ziel? Okay.